Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Hallo und herzlich willkommen, liebe Monarchs Nation. 99 Folgen jetzt durch den Monarchs-Kosmos gehetzt. Erik, Markus, immer on, reden sich hier heiß davon. Touchdowns, Takes und bisschen Quark. Jede Folge richtig stark. 99, wer hätt's gedacht? Haben wir jetzt voll gemacht.
Ja. Hey, Markus. Grüß euch da draußen erstmal. Du sollst Rapper werden, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, egal wie dicht du bist, Goethe war dichter.
Ja, jetzt übst du das noch in Double Time und dann kommst du groß raus?
Ja, Eminem wäre so neidisch.
Gucken lassen hier.
Ja, Mensch,
da hab vorbereitet.
Da habe ich ganz schön lange nachdenken müssen drüber.
Ich bin gerade kurz vor Startdrücken bei der Aufnahme, habe ich schon gesagt, ich habe Angst, was jetzt passiert. Ich hab's, irgendwie habe ich es mir gedacht.
Ach komm, das war doch halb so schlimm. Wir sind einfach total hyped up, weil Saison geht los, weil wir haben fast die 100. Folge, weil wir endlich wieder regelmäßig Podcast haben, weil ich dich endlich regelmäßig wiedersehe.
Digital.
Reicht, danke.
So. Nee, ja. Leute, ich würde sagen, wir haben heute ein bisschen was vor und wir starten wie immer einfach mit so einer kleinen News-Rubrik rein in die Folge. Und zwar gibt es natürlich bei der nächsten Folge, was dann eben die besagte 100. ist, ein kleines Gewinnspiel für euch. Markus, erklär mal den Hörern, wie das funktioniert.
Korrekt. Wir wollen uns natürlich dankbar zeigen dafür, dass ihr uns hier so lange jetzt ertragt. Und weil, wie gesagt, ohne euch würden wir jetzt hier einfach nur da sitzen und Quatsch erzählen. Danke dafür, dass ihr uns jetzt mittlerweile 100 Folgen lang zuhört. Und da gibt es zur Jubiläumsfolge was ganz Besonderes. Die kommt nämlich diesmal bereits am 4.5., also am Montag vor dem Spieltag. Das hat folgenden Grund. Am 3.5. an dem Sonntag wird ein Reel auf der Seite der Dresden Monarchs erscheinen, wo wir dieses Gewinnspiel nochmal genau erklären, wo wir euch zeigen, was es zu gewinnen gibt und ja, was ihr machen müsst, um diesen Gewinn am Ende euren zu nennen. Ganz einfach, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Guckt das Reel, darin stellen wir euch eine Frage, beantwortet die Frage in den Kommentaren und toi toi toi, vielleicht habt ihr ein bisschen Glück und gewinnt.
Genau, also mit auf der Seite meint Markus natürlich Facebook und Instagram.
Korrekt.
Und am 7.5. wollen wir das dann, losen wir das dann aus. Bis dahin lassen wir es laufen quasi, gucken uns dann an, wer da die richtige Antwort parat hatte. Und dann wird da per Los entschieden und der Gewinner bekommt dann eine Direktnachricht. Und da checkt er auf jeden Fall mal eure DMs. Manchmal landet das ja irgendwie im Spam-Ordner oder in den Nachrichtenanfragen. Also guckt danach, ob er nie vielleicht was abgestaubt habt.
Genau, also Lois muss natürlich nur entscheiden, wenn mehrere Leute die richtige Antwort posten. Das werden wir dann rausfinden. Ja, ansonsten, so hyped up wie wir jetzt schon sind, sind ja auch die Spieler. Der Eri hat ja letzte Woche schon euch gezeigt, hat ja schön ein paar O-Töne der Spieler gesammelt. Das wollen wir auch diese Woche wieder machen und da hat der Eri hier was vorbereitet für euch.
Hello, Monarchs Nation. This is Vance. I'm extremely excited for my first season here with the Monarchs. I can't wait to meet everyone and see all the fans, and I can't wait to bring a championship to Dresden.
Hey, Monarchs Nation. Ist eure 35, Luca Ender. Ich wünsche euch eine geile Saison dieses Jahr. Es wird richtig cool. Die Jungs haben Bock. Wir sind ein cooles Team. Wir werden eine fette Show hinlegen. Und ja, wir sehen euch im Stadion.
What's up, Monarchs Nation? Logan Mobellini here. Just wanted to come on here and say we appreciate you guys showing up and cheering loud, and we're going to do everything we can to get a German Bowl back in Dresden. Thank you.
Ja, wunderbar. Die Jungs scheinen auch komplett gehypt zu sein. Aber wir werden jetzt erstmal über das vergangene Spiel sprechen und nie über die kommende Saison. Denn wir hatten ein Testspiel, unser erstes Testspiel gegen Straubing Spiders. Das ging 16-16 aus, ein Unentschieden, auch eine seltene.
Weird.
Ja,
also das ganze Spiel. Das ganze Spiel war eigenartig.
Allerdings, 2000 Leute haben sich ins Stadion verirrt, 2088 bei bestem Footballwetter. Und ja, gut, wir wollen das jetzt nicht komplett im Detail auseinandernehmen. Es ist ein Testspiel, war jetzt nicht sehr aussagekräftig. Straubing, die sind angereist mit 28 Mann, glaube ich. Also die waren jetzt auf jeden Fall nicht in voller Mannstärke da. Und ja, wurden dann leider auch noch ein bisschen dezimiert im Laufe des Spiels.
Ja, aber ganz bitter. Ich glaube, noch nicht mal 2 oder 3 Minuten lag ja der Straubinger schon sehr lange auf dem Platz. Hat sich dann schwer verletzt, wurde ins Krankenhaus gebracht, auch klein noch operiert und alles. Also das ist wirklich ganz, ganz bitter für den jungen Mann dort gelaufen.
Das war die Nummer 13, ne? Das ist der DB-Importspieler.
Dennis Barnes, wenn ich das richtig im Sinn habe.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall alles andere als schön, in dem Testspiel dann dein Import-DB noch zu verlieren. Das kannst du gebrauchen wie Fußpilz. Ja, Straubing hatte eben ein bisschen zu kämpfen. Die hatten dann noch 1-2 andere Spieler, die sich auch verletzt haben, die dann zumindest aber wenigstens am Rand noch teilnehmen konnten beziehungsweise sitzen konnten und nie sich schlimmer verletzt haben. Dementsprechend hat man ja auf Dresdner Seite relativ schnell reagiert, hat dann nach, ich glaube, nicht mal 2 Drives die Starter runtergenommen. Schade drum, weil in den paar kurzen Spielzügen, die wir in der Offense mit Startern hatten, hat man ja schon gesehen, wie schön die Connection zwischen Rocky und Diego Moss ist und auch der lange Pass auf Anthony Tittle war ja durchaus sehr, sehr sehenswert. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was jetzt gegen Leipzig passiert mit unseren Startern. Die werden ja definitiv dort länger spielen. Ja, was man dort noch erwarten kann.
Genau, also viel gesehen, wie du schon sagst, von Startern haben wir nie. Aber das, was man gesehen hat, scheint sehr gut zu funktioniert zu haben. Ansonsten, du, ich weiß gar nicht, was los war. Florian Finke, für den war das auch ein Testspiel, der hat ein bisschen Probleme gehabt.
Butterfingers, dem ist der Ball, also das habe ich ja noch nie gesehen
bei Florian. Beim Punt, beim
Ball losgelassen und nie zugetreten.
Genau. Also,
es war ein bisschen eigenartig.
Und dann hat man ein bisschen verschossene Kicks, also da ist auf jeden Fall ein bisschen Training noch Bedarf.
Naja, aber, gut. Florian, du machst das schon. Genau, man war ja dann schnell mit der 2. Reihe, später sogar mit der 3. Reihe drauf. Was ich wirklich sehr sehenswert fand, der Running Back Maximilian Paul, ich glaube, der ist aus der Jugend hochgekommen, ich bin mir jetzt gar nicht so 100% sicher. Der war auf jeden Fall, der hatte ein schönes Spiel, der hatte auch viel, viel Eindruck hinterlassen.
Der wurde doch in der Dresden Monarchs App zum Spieler des Spiels gewählt.
Richtig,
genau. Da kann man abstimmen, da könnt ihr das nächste Mal, falls ihr das noch nie wisst, ladet euch die App mal runter im Play Store und bei Apple Dingenskirchen. Und da kann man, ja, gibt es immer so ein Voting, dann am Ende des Spiels kannst du Player of the Match voten.
Genau. Ja, und ansonsten 2. Halbzeit, 3. und 4. Quarter, 8 Minuten runtergekürzt. Das war so die Kompromisslösung zu, wir brechen das ganze Ding hier ab, dass man sich ja nie noch mehr verletzt. Also dementsprechend, ja, 3. Anzug dann irgendwann drauf. Was soll man zu dem Spiel schon sagen? Das ist tatsächlich, ich glaube, für beide Seiten sehr, sehr unbefriedigend gewesen, das Spiel. Dresden hat sich wahrscheinlich mehr erhofft, mehr von seinen Startern zu sehen. Straubing hat sich erhofft, ihn mit noch weniger Leuten nach Hause zu fahren, als sie schon hergekommen sind. Ja. Hat für alle nie so gut funktioniert. Also von daher hoffen wir mal, dass Leipzig ein bisschen aussagekräftiger am Ende wird. Wir haben es natürlich trotzdem nie nehmen lassen und haben uns nach dem Spiel nochmal Interviewgäste geholt. Das ist zum einen der Head Coach der Straubinger und unser Offense-Koordinator Robert Kruse. So, und dann haben wir noch von Straubing Spiders einen Head Coach, Benze Lukas. Ich hoffe, es war jetzt korrekt ausgesprochen im 3. Anlauf. Gut. Sehr schön. Ja, also kurzes Statement zum Testspiel 16-16. Leistungsgerecht würde ich am Ende behaupten. Wie zufrieden bist du?
Ja, an sich geht es wenig um den Score bei so einem Spiel. Es geht darum, Dinge auszuprobieren und zu testen. Und ich meine, wir sind in einem kleinen Kader gekommen, von dem her war es für uns wichtig, einfach mal durchs Spiel zu kommen. Das war so die Grundlage
des Ganzen. Ja, das hat man ja tatsächlich sehr schnell gemerkt, dass aus dem kleinen Kader noch ein kleinerer wurde. Schwere Verletzung von eurem Defense-Spieler. An dieser Stelle erstmal gute Besserung. Gibt es schon eine erste Info, wie es ihm geht?
Ich glaube, er ist schon operiert worden, ist im Krankenhaus, aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht.
Na, dann hoffen wir mal, dass er vielleicht doch zum Ende der Saison vielleicht nochmal Wändchen kurz aufs Feld kann.
Ja.
Ja, ansonsten, was nimmst du persönlich jetzt mit? Wo siehst du jetzt eure Stärken, eure Schwächen?
Gute Frage. Muss ich am Tape anschauen. Und dann müssen wir Spieler zusammenkratzen und vorbereiten. In einem Monat geht's los.
Alles klar. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Tape gucken und eine angenehme Hausefahrt. Danke dir. So, jetzt hier nach dem Testspiel, Robert Kruse, unser Offense-Koordinator. Robert, ja, 16-16 am Ende auf ein Unentschieden geeinigt. Leistungsgerecht oder wie zufrieden bist du?
Ja gut, in so einem Vorbereitungsspiel ist für uns jetzt weniger der Score entscheidend. Für uns war wichtig, wir haben in der Offense-Line darauf geachtet, dass die Kommunikation funktioniert, dass wir bestimmte Protection spielen und das auch kommunizieren in der Gruppe. Wir wollten das Run-Game etablieren und wollten da den Ball bewegen. Das war wichtig für uns, wie die Kommunikation ist. Wir wollten sehen, dass die Backups und die ganz jungen Spieler, wie Max heute, viel Spielzeit bekommt. Wir haben relativ schnell und effektiv gescored, das war top. Und wir haben ganz kurz gesehen, was wir in der Lage sind zu leisten, wenn wir in voller Truppe antreten und Vollgas spielen. Und das ist Sinn und Zweck eines Testspiels. Und ich denke, das haben wir gut gezeigt. Alle haben gespielt, alle hatten Spaß und darum ging's.
Ja, genau. Also das ist ja am Ende das Ergebnis nie aussagekräftig. Jetzt auch auf dem Hinblick mit Leipzig nächste Woche, sonst war ja immer der Sachsen-Bowl, die hauptsächlich für die deutschen Spieler. Wird sich das diesmal ändern, dass man hier auch den Imports mehr Spielzeit gibt oder bleibt der Sachsen-Bowl ein deutsches Spiel?
Nee, wir haben das dieses Jahr extra so gemacht, dass wir die zwei Spiele splitten, sodass das erste Spiel sozusagen unser, wir nennen das Navy-Personal, also die zweite Gruppe, mehr Spielzeit bekommt. Nächste Woche wird es ähnlich sein wie heute. Die erste Gruppe fängt an. Wir werden versuchen, bestimmte Plays mal zu probieren und werden bestimmte Sachen testen. Und wenn die gut funktionieren, werden wir relativ schnell wieder wechseln. Der Fokus liegt auch da wieder, dass wir Details sehen wollen, wie die einzelnen Spieler reagieren in einer Spielsituation. Und das ist der Fokus für nächste Woche. Es ist ein wichtiges Spiel, klar, Sachsen-Bowl ist Spaß und Leipzig ist, wie gesagt, nicht zu unterschätzen, aber wir konzentrieren uns komplett auf uns. Auch die Trainingswoche wird jetzt nicht speziell darauf ausgerichtet sein, sondern eher auf uns, was wir noch zu verbessern haben. Wir haben eine Saison, die ansteht und deswegen ist das praktisch ein Teil der Vorbereitung.
Wunderbar, dann freuen wir uns auf Leipzig und aufs nächste Scheißspiel. Danke dir.
Danke euch. Danke. Genau, das waren ja jetzt schon ähnliche Aussagen, ne? Aber von wegen, was man erwartet von dem Spiel, was man vorhat mit so einem Testspiel. Naja, und ein bisschen was davon hat man natürlich dann auch bekommen. Man hat ein bisschen gesehen, was funktioniert hat, was nie funktioniert hat, was man im Training geübt hat, wie gewisse Sachen miteinander klicken. Und dafür sind die Testspiele ja auch da. An der Stelle nochmal gute Besserung an den Spieler, der Straubinger. Aber ja, mehr ist eigentlich zu dem Spiel nie zu sagen, würde ich sagen. Ich würde mal meinen, dass wir uns jetzt mal auf das kommende Spiel vorbereiten.
Genau, das ist richtig. Dafür haben wir uns natürlich wieder passende Gäste eingeladen. Gäste, die Dresdner Vergangenheit haben, jetzt bei den Leipzig Lions aktiv sind. Und dann rutschen wir doch mal rüber zu unserem Interview.
Und damit kommen wir dann mal zu unserem heutigen Interview. Das sind zwei an der Zahl diesmal wieder. Und da haben wir einmal einen Spieler und einen Trainer von den Leipzig Lions, und zwar Dominik Banse und Marius Adler. Grüß euch, ihr beiden.
Abend.
Abend.
Ja. Schön, dass ihr einen Weg zu uns gefunden habt. Wieder mal in Dresden. Beide ja schon mal längere Zeit auch in Dresden aktiv gewesen. Aber das dürft ihr unseren Hörern natürlich gerne selber mal erzählen. Stellt euch doch einfach gerne mal den Leuten vor. Marius, beginne.
Alles klar, ich bin Marius, ich bin 33, gebürtiger Leipziger, habe mein quasi mein ganzes Leben hier verbracht, hatte das große Glück, 2019 die Gelegenheit zu bekommen, dass mein Mitbewohner Mike Schallow meinte, dass Ulz Däuber noch potenzielle Coaches sucht in der Umgebung rund um Dresden, da zählt der Leipzig offenbar dazu. Ja, dann haben wir mal telefoniert und ich dachte, ja, dann komme ich da nach Dresden, mache irgendwie so einen Assistant-Walk-On-Coach, halt ein paar Shields für irgendeinen Coach, der richtig viel Ahnung hat, weil ich hatte vorher nur so dritte Liga und irgendwas hat drunter in meinem Leben gecoacht. Mhm. Ja, und dann meinte Ulz plötzlich, nee, du darfst hier D-Line oder Safeties, wo siehst du dich? Sagt man dann halt D-Line und plötzlich war ich D-Line-Coach bei den Dresden Monarchs, massiv überfordert und habe so viel gelernt wie irgendwie möglich und dann meinen eigenen Ansprüchen und den gestellten Ansprüchen gerecht zu werden.
Ja, ja, und da scheinst du ja auch was mitgebracht zu haben an Expertise, wenn du da gleich so eine wichtige Stelle sozusagen bekommst.
Ja, oder ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. auch so rein, ich weiß nicht. Also nach dem Jahr, als Martin Schmidt dann zum Linebacker-Coach wurde, und der Platz war quasi frei und hat sich das so ergeben. Mhm. Und dann war ich 2021, also 20 so viel wie da halt war bei den Monarchs, bin dann zurück nach Leipzig, weil Kind und Zeitaufwand fürs Traveln einfach nicht mehr so da war. Hab dann ein Jahr bei den Kings gemacht, dann ein Jahr bei den Hawks Herren, dann zwei Jahre bei den Hawks Women und bin seit diesem Jahr der Defense-Koordinator bei den Leipzig Lions in der GFL 2.
Erfolgreiche Geschichte und in Dresden ja auch nie ganz untätig gewesen daran, dass wir 21 Meister geworden sind.
Absolut, hoffe ich doch mal.
Ja. Und Dominik, Du darfst natürlich auch noch.
Ja, grüße euch, ja, Dominik, 30 mittlerweile leider. Genau, bin in Magdeburg aufgewachsen und habe dann irgendwann recht spät, so mit 23 Jahren, Football für mich entdeckt, bei den Virgin Guards damals noch. Durfte dann gegen die Hawks spielen, wo Marius auch Coach war. Und der hatte mich irgendwie anscheinend noch so halb in Erinnerung. Wir sind dann nochmal über eine Coaches-Gruppe aufeinander gestoßen. Und er hat mich dann nach Dresden geholt 2020 und hat mich gefragt, ob ich Bock habe, nicht mal mir Dresden anzugucken. War dann im September zur Corona-Zeit für eine Woche da, habe mir das Training angeguckt, mitgemacht, mit Ulz gesprochen und bin dann 2021 zu Dresden gekommen, genau. 2021 müssen wir dann nicht drüber reden, weiß wahrscheinlich jeder Dresdner. 2022 ging es dann für mich weiter zu den Kings. Und bis die dann Insolvenz geworden sind, dann bin ich nach Potsdam. Mhm. Das hat damals leider mit Dresden nicht so geklappt. Da gab es auch Gespräche mit Schmidti. Ja, ja. Und von Potsdam bin ich dann nach Berlin-Fander nochmal ein Jahr ELF. Und dann wollte ich mich jetzt aber auch langsam auf Familie, Job und derartiges fokussieren. Das ist ja dann doch schon ganz schön Zeit auf Reim, wenn man so ein bisschen durch Europa reist, durch Football. Und bin dann nach Leipzig gezogen und habe mich dann dafür entschlossen, bei den Leipzig Lions zu spielen in der zweiten Liga. Und bin sehr glücklich damit, ja.
Das ist wunderbar, da hast du ja quasi auch zwei Meisterschaftsringe dir schon einsacken können. Einmal mit uns und einmal mit Potsdam.
Korrekt, ja.
Welcher war der schönere?
Der erste, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, also mit Dresden generell. Erstes GFL-Jahr, wir hatten echt ein super cooles Team. Bin auch mit vielen Jungs heute noch in Kontakt, also auch mit den Imports, die ja auch jetzt nicht mehr hier sind. Mhm. Und ja, doch, war schon ein sehr berauschendes Gefühl, auch gerade in diesem Frankfurter Stadion.
Deutsche Bank Arena. Jede andere Antwort wäre auch sehr schwierig geworden. Jetzt für
Also so ehrlich wäre ich sogar zu euch, bin ich ehrlich. Aber doch, der erste war schon deutlich schöner. Ja,
ja, das ist der erste ist immer das Schönste. Das glaube ich auch. Das ist tatsächlich so. Marius, du hast ja nur tatsächlich sehr, sehr viele Coaching-Stationen durchlaufen. 2012 irgendwann mal angefangen, bis jetzt hoch zum Defense-Coordinator. Wenn du mal auf deine Coaching-Karriere zurückguckst, was siehst du dort so eigentlich als deine größten Herausforderungen?
Herausforderungen? Also was mir zuerst im Kopf kommt, war der Umstieg von Herren-Football auf Frauen-Football. Das ist wirklich eine ganz andere Welt. Einfach körperliche Gegebenheiten sind anders und ganzen Bedürfnisse von den Leuten. Man muss da sehr anders rangehen. Das war am Anfang eine krasse Umstellung, aber unfassbar belohnend ist das deutsche Wort für Rewarding, weil die ja immer auch extrem viel zurückgeben, die extrem dankbar Coaching annehmen und sich super gerne weiterentwickeln und da, super dahinter sind. Und ansonsten würde ich sagen, mal die andere große Herausforderung war bei den Kings, das war das erste Mal, dass Football mir teilweise nicht mehr Spaß gemacht hat zwischendurch, weil es mehr nach wie Job wurde als als Hobby, ja, weil wir hatten einen Coaching-Staff, der quasi nur aus Amerikanern bestand und zwei Deutschen. Es war für uns beide Deutsche dann nicht ganz so einfach, den Anschluss zu finden, sondern also unser anderer Deutsche hatte ein bisschen mehr Zeit. Ich hatte halt Job und Familie. Ja, war da nicht so happy, bin deswegen dann auch daheim gesagt, das wird's hier nicht.
Wird man da ernst genommen von den amerikanischen erfahrenen Coaches?
Teilweise ja. Also ich wurde auch mitten in der Saison zum Special Teams Coordinator quasi ernannt. So in einem Preseason Camp, drei Wochen vor der Saison. Das war nicht der Plan. Ich wollte auch da eigentlich als Assistant Defense Line Coach neben einem Army Coach einfach noch was lernen.
Ja.
Ja, und dann habe ich scheinbar einmal zu oft im Training einen Input gegeben in Sachen Special Teams und plötzlich war ich da der Typ, der den Hut auf hatte. Das war dann ein bisschen mehr Zeitaufwand als Assistant Defense Line Coach. Wurde dann einfach sehr stressig am Ende.
Also irgendwas machst du falsch, wenn du immer sagst, ich mach ein bisschen hier chillen als Assistant und irgendwie wirst du immer befördert. Ungewollt.
Ja, weiß auch nicht. Habe ohne Anspruch Football-Sachen, das kann Dominik bestimmt bestätigen. Ich habe Hass es da auf so Mediocre-Level. Friede, Freude, Mittelmaß ist bei mir nicht angesagt. Da gibt's Vollgas und keine Ahnung. Und wenn man dann das so macht, manchmal muss man halt mehr machen.
Ja. Hast du eigentlich auch selber gespielt? Und wenn ja,
ich hab auch mal selber gespielt, das ist aber wirklich nicht der Rede wert. Ich hatte 2011 angefangen, in der Jugend zu spielen und hat dann 2015 aufgehört. Bisschen verletzungsbegründet, aber primär deswegen, weil ich sehr schnell festgestellt habe, dass mein Talent mehr an der Seite liegt als auf dem Feld.
Ja, soll es geben.
Ja. Meistens hat man es ja ganz oft, dass Spieler eine lange aktive Karriere haben und dann eben zum Trainer werden, aber sicherlich andersrum auch nicht ganz verkehrt. Es gibt ja dieses Wunderkind Henry Schlegel bei bei Berlin, der ist ja auch, also der ist ja jetzt in Amerika, der hat ja auf jeden Fall auch das Große losgezogen, würde ich behaupten.
Toller Typ auch, kann ich bestätigen.
Ja, den habe ich bei Coach Convention letzten Mal gesehen, sehr, sehr knowledgeable. Und der ist jetzt, glaube ich, Pass-Game-Coordinator oder QB-Coach bei Nordic Storm tatsächlich.
Cool. Oder dort, ja, genau. Der war aber irgendwie auch bei so einem College, an irgendeinem College, glaube ich, als Ausgaben. Ja. Aber ja, der hat auf jeden Fall auch das Große losgezogen. Ja, Dominik, bei dir, du warst ja auch nur in einigen verschiedenen Ligen in Deutschland unterwegs, mit Magdeburg, glaube ich, Regionalliga, würde ich jetzt behaupten, oder dritte Liga?
Dritte Liga.
Dritte Liga, Dresden, Leipzig, ELF, ein bisschen international. Wie ist so für dich, was die größten Unterschiede und auch Herausforderungen natürlich zwischen den unterschiedlichen Ligen?
Ja, also grundsätzlich Zeitaufwand ist der große Punkt, denke ich. Einmal von der dritten zur ersten Liga natürlich auch, da gehört mehr dazu. Mehr Commitment natürlich, was man auch geben muss. Da ist jetzt nicht mal, keine Ahnung, ich muss jetzt mit dem Job irgendwie weg und bin deswegen jetzt mal 2 Wochen nicht beim Training. Da rutscht man in einem Kader recht schnell in der ersten Liga runter. In der ELF tatsächlich noch schneller, da kannst du es dir gar nicht erlauben. Ich denke, das ist die größte Herausforderung, ja. Also besonders ELF, wenn man dann ein Wochenende in Paris ist, das nächste Wochenende spielt man in Wien. Dann ist man wieder zu Hause, dann spielt man wieder in Budapest. Da ist nicht viel Zeit zwischen April und September, sag ich mal. Da bleiben dir vielleicht 1 bis 2 freie Wochenenden. Mhm. Und da irgendwie so das Privatleben mit rein zu quetschen, schwer. Also gerade in der ELF lebst du dann halt wirklich kurz für den Sport, ohne wirklich den, die Aufwandsentschädigung dahinter, geltlich gesehen.
Ich kann sagen, also, dafür haben die doch bestimmt super gut bezahlt.
Nee, das gibt's halt leider nicht, ne. Das ist dann halt wirklich, weil man Bock drauf hatte. Das muss man ehrlich sagen, als Deutscher. Also als Import geht das alles voll in Ordnung. Als Deutscher musst du da Bock drauf haben. Ja. Und hatte ich auch, hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich bereue es auch nicht. Aber hat dann auch nach 3 bis 4 Jahren, waren es ja jetzt knapp, gereicht, ja.
Also das glaube ich ganz gerne. Also man merkt ja auch schon selbst jetzt im semi-professionellen Bereich, erste, zweite Liga, wo man da unterwegs ist, als Spieler, Training, Spieltage, auswärts, selbst hier in Deutschland, da ist man schon gut gefordert. Das will ich mir gar nicht vorstellen, wenn man dann eben noch, also selbst unsere Spieler, die reisen ja für manche Spiele schon 1 Tag vorher an. Das muss sie ja in der ELF quasi immer machen, mindestens 1 Tag vorher anreisen. Also da ist ja wirklich das ganze Wochenende hin und wenn man dann noch arbeiten geht. Schwierig auf jeden Fall.
Ja, und es gibt keine Sommerpause. Auch noch wichtig zu erwähnen.
Oh, stimmt.
Du spielst durch, du hast eine Bye-Week in der ganzen Season. Ja.
Ja, das ist halt immer das Ding, wenn du Leistungssport machst, aber das eben kein richtiger Profisport ist, also wovon du halt wirklich leben kannst, wie es halt im Fußball oder, keine Ahnung, im Basketball in Deutschland vielleicht doch ist. Und also gibt es noch ein paar andere, aber dann ist es halt echt schwer. Dann musst du das wirklich einmal mit Dedication, du musst es halt lieben. Sonst funktioniert es nicht. Das sind ja auch irgendwelche Leichtathleten oder sowas. Die leben ja davon auch in der Regel nie.
Ja, absolut. Ja,
die sind irgendwie Weltmeister und keine Ahnung was und haben halt trotzdem einen Job.
Maris, komm ich schon mal zu dir zurück. Du hast ja neben deinen ganzen D-Line und Defense-Koordinator und was weiß ich nicht alles in der Defense sämtliche Positionen durchgehabt. Es gab auch mal tatsächlich einen Ausflug in die Offense 2017 bis 20 bei den Hawks und Herren und in der Jugend. Warum lieber Defense Coach eigentlich? Mal kurz um.
Ich weiß gar nicht, ob es lieber ist. Es hat sich einfach tatsächlich so ergeben. Also ich bin sehr froh, auch mal Offense gemacht zu haben. Ich glaube, es hilft einfach, wenn du die andere Seite vom Ball mal gesehen hast und das so einschätzen kannst. Und ich bin tatsächlich einfach, glaube ich, Defense reingerutscht. Also ist halt meine Wurzeln sind in der Defense. Und keine Ahnung, ich habe mich da logischerweise in Dresden sehr viel in Richtung Defense weitergebildet, viel wie so ein Schwamm aufgesaugt, wenn sie ja Schmitti und Ulz im Office unterhalten haben. Einfach viel versucht zu lernen, einfach so passiv aufzunehmen. Und dann hat man da irgendwann einen gewissen Wissenspool und versucht dann, das bestmöglich einzubringen. Und es hat sich auch ergeben, dass quasi, als ich zu den Frauen bin, dass Mike Shadow, der Head Coach da und der suchte quasi auch einen Defense-Coordinator in dem Jahr, weil er ja mehr so der Offense-Mensch ist. Und deswegen ist es jetzt so geblieben die letzten Jahre. Hat sich dann so eingegroovt.
Wie ist denn das eigentlich mit so Trainerschein? Ab welchen Punkt muss man denn sowas eigentlich machen? Oder muss man sowas überhaupt machen? Oder wie funktioniert denn das in Deutschland? Weißt du da ein bisschen, kannst du da was
sagen? Oh, da sprichst du mit den komplett falschen Menschen. Ich bin gar kein Freund von diesem deutschen Lizenz-Getour. Also ich habe eine C-Lizenz seit ungefähr 10 Jahren. Okay. Und es gibt gewisse Statuten, dass zum Beispiel, dass du als Headcoach in der GFL 2 mindestens eine B-Lizenz haben musst. Ich glaube, in der GFL 1 musst du eine A-Lizenz haben, irgendwo im Coaching-Staff. Gefährliches Halbwissen hier an dieser Stelle. Also es gibt gewisse Vorgaben, welche Liga welche Lizenzstufen haben muss, aber letzten Endes sagen die halt über deine Kompetenz nicht wirklich viel aus. Also es zeigt dein Commitment, dein zeitliches, das, was du da investierst da rein, mehr als dein Actually-Wissen.
Das ist ja zum Beispiel Greg Seaman bei uns, Amerikaner, der wird keinen Coach-Trainerschein in Deutschland haben, ne? Bellycheck oder sowas dürfte hier dann theoretisch, aber die kriegen halt so eine Ausnahmegenehmigung. Da gibt es irgendwie so eine Regelung tatsächlich, weil es halt albern ist. Ne?
Ja.
Das ist zum Beispiel, ich habe einen Trainerassistentenschein im Poolbillard mal gemacht. Kann ich auch nichts anfangen damit. Aber war noch Geld im Verein übrig und musste ausgegeben werden. Also habe ich das halt mal gemacht so, ne?
Wir haben ja
weil wir hatten zum Beispiel letzte Woche, Entschuldigung, Markus, hatten wir von uns U13 und U16 Coaches zu Gast. Ja, und das sind halt in der Regel Papas, die halt helfen und dann sind die da halt irgendwie als Trainer eingesetzt, ne?
Ja.
Wir haben ja also eine Möglichkeit gefunden, andere Trainer aus dem Amt zu jagen, indem wir sie einfach anzeigen. Der gute deutsche Weg, wir zeigen sie an.
Ich glaube, das ist im Jugendfußball noch nicht so dramatisch, dass du irgendwelche Lizenzstufen, vielleicht musst du mit Coaching-Staff irgendwie eine C-Lizenz haben oder so. Ich glaube, in der Jugend ist das alles ziemlich entspannt. Aber wenn du halt dann in den, was ja auch gut ist, also die GFL und die Organisation darum ist ja jetzt auf einem sehr guten Weg, finde ich, die letzten paar Jahre, das zu strukturieren. Und diese Vorgaben sind zwar für die Vereine manchmal ein bisschen Pain, aber wenn der Outcome ist, dass du dann am Ende halt irgendwie nur noch 12 GFL1-Teams hast, die aber dafür alle strukturiert sind und bei denen läuft es halt richtig wirklich gut, dann kannst du ein besseres Produkt aufs Feld bringen und so. Du hast mehr ausgeglichene Liga. Ausgeglichenere Liga wäre der richtige Deutsche dafür gewesen. Das ist ja auch am Ende sinnvoll. Und auch dieses Lizenzding heißt, du musst ja irgendjemanden haben, Coach-Staff, der Ahnung hat. Also nicht, dass hier irgendwie wir drei random Dudes von der Straße aufgaben und sagen, hier, GFL2-Team, coach mal los. Du machst jetzt einer Offense, einer Defense, einer Special Teams. Viel Spaß. Das will ja im Endeffekt auch keiner sehen.
Ja. Und wie ist das jetzt so? Du hast ja gesagt, ne, 33, doch noch recht jung für einen Coach. Wie ist das so bei dir? Thema, also ist das gut, dass du in der Altersrange bist, wie deine Spieler sind. Ne? Dominik ist 30, 3 Jahre jünger. Die anderen sind wahrscheinlich auch so alle in dem Dreh. Klar, ein paar jüngere, ein paar sind vielleicht älter. Oder ist da manchmal auch der Punkt, wo man sagt, naja, wie bei uns zum Beispiel, Craig Seaman, deutlich älter als viele Spieler, ganz, ganz viel Erfahrung mitgebracht, dass man einfach manchmal auch vielleicht diesen Altersunterschied bräuchte, um ja respektvoll, oder ist das überhaupt gar kein Thema?
Das war am Anfang, als ich gecoacht habe, auf jeden Fall ein Ding. Da war ich halt erst Anfang Mitte 20 und da waren Spieler im Verein, Team, die halt 10 Jahre älter waren als ich. Und also mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, wo ich sagen, wo die Leute sehen, okay, der Mann hat in Dresden gecoacht und der Mann hat bei Leipzig gegen ELF gecoacht, hat da auch Erfolge vorzuweisen. Und ich erzähle denen, wenn die Leute mir ein Gespräch geführt haben, merken sie, dass ich nicht irgendwelche Hülsen quatsche, nur weil ich jünger bin und dass da Knowledge dahinter kommt, ich mich dahinter klemme und mich super viel fortbilde, um da on top of my game zu sein sozusagen. Und dadurch, also bestimmt gab es eins der Menschen, die so ein bisschen fraglich dem Ganzen waren, als ich irgendwie hingekommen bin, aber ich hoffe, das hat sich relativ schnell gelegt. Du überzeugst die Menschen am Ende mit Kompetenz mehr als mit dem Alter, was auf dem Ausweis steht.
Das ist richtig,
ja. Ja, und so wie du, Marius, verschiedenste Coaching-Stationen schon beglitten hast, so unterschiedlich spielt ist das Spiel von Dominik. Du machst irgendwie auch alles auf dem Feld, oder? Also wir haben da diverse Statistiken rausgefunden. Du kickst, du puntest, du returnst und du bist DB, oder? Habe ich da alles erwischt mit?
Ja, Returner konnte ich meine Coaches noch nicht ganz so überzeugen, aber die Statistik kommt tatsächlich von geblockten Punts, die ich geblockt habe und dann returned habe. Daher kommt die Return-Statistik. Ansonsten, ja, ich bin... Also ja, Kicken macht mir mega viel Spaß. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem Fußball. Ich denke, vielleicht da ja auch einfach abgeleitet, dass es recht schnell drin war, bei mir diese Technik anzupassen. Ich hatte das Glück, wer ihn kennt, ich durfte ein halbes bis dreiviertel Jahr unter Dominik Eberle trainieren.
Ja.
Der hatte sich ja in Berlin verletzt. Ich habe den Kickerspot genommen und er hat mich dann halt wirklich jedes Kickertraining komplett gecoacht. Und ich glaube, das ist so eine Advantage, die vielleicht nicht jeder mitbringen kann, gerade in der zweiten Liga. Da gibt es vielleicht gar kein Special Team oder Kicker-Coach. Wir haben jetzt dieses Jahr ja sogar auch einen Kicker-Coach noch zusätzlich. Und ja, das macht mir auf jeden Fall Spaß, deswegen bin ich da reingerutscht und werde auch auf jeden Fall bei bleiben. Und in der Defense habe ich auch schon ein paar Positionen mal so getestet. Muss man.
Und wenn wir jetzt gerade mal so auf die letzte Saison gucken, ne? Ja. 3 Interceptions, da ist ein Punt-Return-Touchdown dabei, da ist eine 7 PATs und ein Field-Goal dabei. Was war jetzt so dieses, ja, das beste Gefühl, was du, oder das schönste Gefühl von dem, was ich jetzt aufgezählt habe, für dich persönlich?
Ja, Game-Winning Interception gegen Elmshorn.
Ja.
Das war das Spiel, wo wir eigentlich wussten, wenn wir das gewinnen, haben wir den Klassenerhalt. Und wenn du dann 15 Sekunden Verschluss den entscheidenden Pick fängst dann. Und alle schmeißen sich auf dich drauf, schon ein gutes Gefühl, ja.
Wenn man wieder atmen kann danach. Ja.
3 Tage später dann die blauen Flecken, aber. Nee, okay, also, das kann ich natürlich noch verziehen.
Ja, als Defense-Spieler sowieso eigentlich immer Picks. Also gerne ich auch kicke, aber ein Pick ist immer was Besonderes, ja. Da kam auch der Touchdown nicht ran, bin ich ehrlich.
Also Pick 6 ist quasi größer als ein Punt-Return-Touchdown.
Ja, für mich dann schon. Ja, dann schlägt mein Herz mehr für die Defense. Aber natürlich ist ja irgendwie auch Defense, Punt-Return. Also er ist ja so ein Defense-Special-Team-Mix, aber ja. Ein Pick ist einfach so, man belohnt sich für die Arbeit, die man auf dem Feld macht. Ja.
Ja. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, ne? Die Game-Winning Interception Liga gehalten letztes Jahr. 6. Platz war es am Ende mit einem 2-8 Standing. Gucken wir doch schon mal voraus auf die kommende Saison. Was sind jetzt so persönlich eure Ziele und vielleicht auch, wenn ihr das sagen könnt, so als Team die Ziele für die kommende Saison? Marius, gerne du zuerst.
Also als Team ist unser offizielles Ziel, ich glaube, 4 Spiele gewinnen. Also das, was quasi einhergeht im Klassenerhalt, das ist so das Minimalziel, Klassenerhalt irgendwie zu machen. Das ist auf jeden Fall, oder das ist Ziel, das wäre Quatsch. Wir müssen aber auch realistisch bleiben. Wenn wir uns umgucken, in der Liga sind wir das Team, was in Abstand die wenigsten Imports irgendwie auf dem Feld hat. Mhm. Da jetzt von Aufstieg oder so Dingen zu zielen, zu sprechen, wäre, glaube ich, ein bisschen sehr utopisch, unrealistisch. Persönlich ist mein Ziel, wir haben letztes Jahr im Schnitt pro Spiel 35 Punkte zugelassen. Als Leipzig Lions, da sind auch ein paar Special Teams Punkte dabei, aber roundabout. Also unter 28 ist immer noch nicht unbedingt gut, aber ein signifikanter Step in die richtige Richtung. Das ist für mich so das Ziel als Defense-Koordinator, dass wir unter 28 Punkte pro Spiel zulassen.
Dominik, wie sieht es bei dir aus, so persönliche Ziele für diese Saison?
Nachdem ich es letztes Jahr knapp verpasst habe, möchte ich GFL 2 Interception Leader werden. Ja. Mir hat letztes Jahr, glaube ich, einen Pick gefehlt am Ende. Da kam im letzten Spieltag hat mich noch einer überholt.
Okay, was denkt denn ihr? Also die GFL, die GFL 2, ich habe das Gefühl, die rüsten, also was man so hört, die rüsten auch ganz schön auf. Und wir hatten letztens auch mit Malte gesprochen, ein O-Liner, der jetzt bei Ravensburg spielen wird.
Nee, Ravens, Krefeld Ravens.
Krefeld Ravens. Und der hat auch so bisschen gesagt, dass da wird auch ganz schön Geld mittlerweile in die Hand genommen und Imports und dies, das. Was habt ihr für ein Gefühl, wie wird denn die Saison jetzt so aussehen? Also wer ist oben mit dabei und wo würdet ihr euch einschätzen?
Also ich sehe es so zweigeteilt, die Liga ein Stück weit. Ich glaube, es gibt 3 ziemlich, also was man so erwarten könnte, gab letztes Jahr 3 Teams, die hatten den gleichen Rekord zum letzten Spieltag quasi. Das waren Hamburg, Rostock und Krefeld. Gehe davon aus, dass die 3 auch wieder oben den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Aber das Schöne Team, weil 2 Nord ist, die ist unfassbar kompetitiv. Also die Lions haben letztes Jahr Rostock im Heimspiel, waren die an der 8-Yard-Linie mit der Chance, das Spiel zu gewinnen bei auslaufender Uhr quasi.
Halbe Yard, Rostock muss ich nochmal. Ein halber Yard hat gefehlt.
Ja. Okay, ein halbes Jahr, Entschuldigung, ich war nur Zuschauer auf dem Rang. Auf jeden Fall war es Go-to-Go und letztes Play und der hat quasi eins von den Bottom-Teams eine realistische Chance gehabt, ein Top-Team zu schlagen. In der GFL 2 Nord in der GFL 1 ist das eher unnotypisch, dass, ich sag mal, das letzte Team, das letztes Jahr Paderborn gegen Potsdam oder Dresden in letzter Sekunde kurz vorm Sieg steht.
Düsseldorf gegen Potsdam zum Beispiel?
Ja, oder so Dinge, genau. das ist in der zweiten im Norden schon sehr kompetitiv und eng. Und die 3 sehe ich dann in der Spitze. Ganz schwer einzuschwitzen finde ich Winden und den Aufsteiger. Die haben irgendwie 8 amerikanische Imports vorgestellt, aber ich glaube, die brauchen auch nicht alle ein A. Ich glaube, da sind diverse Dual-Passports dabei. Aber die hatten bisher auch nur 2 Testspiele gegen irgendwelche International-Gegner, wo die Regeln nicht so klar sind, wer dann A braucht und wer nicht. Deswegen Huckentest diese Woche gegen Düsseldorf. Also im Worst Case stehen dann in der Offense halt 2 Deutsche auf dem Feld und 9 Imports. Schwer einzuschätzen, wie krass das ist, wie gefährlich das ist. Und Elmshorn hat ein grundsätzliches gutes Programm. Die haben viel umgestellt jetzt diese Saison. Ich glaube, die sind immer stabil. Und Langfeld, die haben einen sehr guten deutschen Kader. Aber die 3 Top-Teams oben und darunter hat die 4 alle sehr untertütenmäßig. Ich glaube, wir können da kann jeder jeden schlagen. Und da ist auch viel situational abhängig. Wer kann die wichtigen Plays machen im richtigen Moment?
Und euch selber so? Also, ne, klar, oft Liga halten, also wenigstens irgendwo so Platz 5, Platz 6 oder was ist für euch so die Einschätzung jetzt so vor der Saison?
Schwer. Also ich finde, also Platz 6 soll das Ziel sein bei 7 Teams offensichtlich. Wenn mir einer am Ende sagt, wir sind Vierter, würde ich nicht sagen, dass es komplett unrealistisch ist. Weil Vierter kannst du wahrscheinlich auch mit 5 oder 6 Siegen werden. Halte ich für möglich. Wenn sich die Teams alle gegenseitig sind, das kann sein, dass da zwischen Platz 4 und 7 am Ende irgendwie 2 Wins Unterschied sind oder so. Das könnte am Ende eine extrem enge Geschichte werden. Natürlich unangenehm, wenn du einer von den Teams bist, das gegen Abstieg spielt, aber für Fans zum Verfolgen, glaube ich, sehr interessant.
Und wie findet ihr das denn, dass da so aufgerüstet wird? Ich meine, wir sehen das jetzt aus Sicht des Erstligateams natürlich. Für mich klingt das ja jetzt erstmal in der Außendarstellung auf jeden Fall cool, dass die GFL 2 scheinbar besser wird. Aber ich weiß nicht, ob hier manche Teams plötzlich irgendwie Sponsorengelder freigeschaltet haben, wie so ein neues Level. Ist das vielleicht, ja, bleiben da Teams auf der Strecke? Ich weiß nicht, wie es, weil ihr sagtet auch, dass ihr ein bisschen weniger Imports habt.
Ich würde es mal aus der Spielersicht vielleicht einfach mal erzählen. Das ist ja auch so ein Grund, dass ja jetzt dieses ELF-GFL-Thema war ja damals jetzt auch nicht klein, ne? Warum sind Leute weggegangen? In der ELF hast du halt komplett restriktierte Importregeln gehabt. Das heißt, du konntest ja nicht unendlich viele Imports sein, egal ob Dual Pass, Europäer oder was auch immer. Ich glaube, das hat es für deutsche Spieler ganz attraktiv gemacht, weil man wusste, man hat eine realistische Chance auf bestimmte Spots auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist ja nun mal in der GFL nicht gegeben. Jetzt kann man sagen, ELF, alles hat nicht funktioniert, streichen wir jetzt mal weg, haken wir mal ab. GFL 2 ist halt immer noch sehr attraktiv, weil es ein hohes Niveau hat. Jetzt ist die Frage, wenn alle Teams in der GFL 2 auch anfangen, so wie Krefeld, so wie Minden, mit 14, 15, 16 Imports rumzulaufen, wie nachhaltig das für den deutschen Football dann ist. Das ist so die Frage, die ich mich als Spieler stelle. Ich würde mir halt mehr wünschen, dass wir vielleicht diese ganzen, wir pumpen uns mit Imports voll, vielleicht in der ersten Liga lassen, weil da geht es halt einfach um die Meisterschaft. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Dass man sagt, wir wollen auch das beste Produkt irgendwie aufs Feld bringen, auch für die Zuschauer. Vielleicht in der zweiten Liga würde ich mir vielleicht eher wünschen, wenn man sagt, ey, wir bauen uns erstmal ein grundsolides, nachhaltiges System auf an deutschen Spielern und gucken dann, wie wir das ergänzen mit Imports. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo ich sage, der ein oder andere, Minden nenne ich es jetzt mal vorsichtig, oder auch Krefeld, ob die jetzt ein gutes deutsches Programm haben, kann jeder für sich entscheiden, aber die haben halt sehr viel Geld und sehr viele Imports. So. Und weiß nicht, ob das ist, was wir anstreben wollen in der GFL, aber ja.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Das ist ein großer streitbarer Punkt und sollte man meiner Meinung nach auch, nachdem man ja jetzt die Ligareform durchgebracht hat und wenn man die vollendet hat, dann auch seitens der GFL und der des AVD mal drüber reden, diese Regelung Dual Passports vor allen Dingen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und vielleicht eben auch, wie es ja gibt für die Ami-Imports, du darfst ja bloß, ich glaube, 6 Ami-Imports, glaube ich, haben generell und 2 dürfen gleichzeitig auf dem Platz stehen. Dass man das vielleicht auch mal sich überlegt, ob man das nicht für den europäischen Markt irgendwie begrenzen will, weil klar, wie du sagst, wenn du das Geld hast und dir es halt einfach leisten kannst, dass du aus ganz Europa gute Spieler holst, kannst du halt darauf verzichten, dass du deutsche Spieler brauchst, aber das ist natürlich weit ab von, wie hat Jason Irm schon mal gesagt, wir sind immer noch die German Football League und nie die International Football League.
Ja, ja. Also ich kann mir zum Beispiel für die erste Liga vorstellen, also ich hatte das Gespräch jetzt mit beim Tailgating gestern bei uns gehabt, mit Nico und Roger, dass ich kann mir manchmal vorstellen, dass es einfacher ist, europäische Spieler zu holen als deutsche gute Spieler, denn du bist Deutscher mit einem Hauptjob, verdienst gutes Geld und du bist teurer. Eigentlich bist du, also denjenigen aus der Stadt, wo er wohnt, rauszuholen, von seinem Job dort wegzuholen, von seiner Familie, ist, glaube ich, bei einem gut verdienenden deutschen Angestellten nicht so leicht wie bei einem Spanier aus irgendwie einem spanischen Slum oder sowas. Keine Ahnung, ob das so Sinn ergibt, aber ja, irgendwie so ist das auch noch so ein Ding, dass, und dann sind die ja auch in diesen ganzen europäischen Ligen alle unterwegs. Die deutschen Spieler sind halt nach wie vor noch abgeschöpft. Jetzt sind es ja jetzt 3 Ligen oder sowas mit dieser Indoor Football League und den 2 anderen europäischen Ligen. Also es fehlen doch einfach die guten deutschen Spieler.
Ja, sind wir mal vorsichtig, wie sich das entwickelt mit den europäischen
Ligen. Ja, natürlich. Ligen, aber ja. Sind Leute erstmal.
Die hacken sich ja alle gegenseitig ihren Grundstamm weg.
Also ja, genau.
Und dann ist halt immer die Frage, ob das dann halt attraktiver Football ist, wenn du mit vielleicht noch nie erste Herren ready Spielern auffüllst oder dir aus der dritten Liga dann Leute holst. Weiß ich nicht. Das ich glaube, das ist ein einfach schweres Thema. Ich habe da auch selber nie so eine ganz richtige Meinung oder fertig formulierte Meinung, aber ja.
Ja, auf der einen Seite willst du natürlich attraktiven deutschen Football sehen und willst dann halt auch, dass du, wenn du sagst, du hast einen deutschen Meister, der am Ende in der Big Six gegen den italienischen oder französischen Meister spielt, dort nie abgeschlachtet wird, weil es gerade so für Deutschland gereicht hat. Auf der anderen Seite, wenn es aber nur mit Importspielern geht und du am Ende, wie du sagtest, hier 2 Deutsche und 9 Imports auf dem Feld stehen hast, ist halt einfach sehr, sehr schwierig, das zu verargumentieren.
Und deswegen war die Frage eben, habe ich die Frage gestellt, ob das jetzt in der GFL 2 eben auch anfängt, dass es da halt ähnlich wird. Ne? Und, irgendwann wird es dann kritisch.
Ja, es gibt definitiv Teams, die gut mit Imports bestückt sind. Und dann gibt es andere Teams, die das weniger tolle machen.
Hm. Ja. Halt. Nichts, wo wir uns verstecken müssen, ne?
Ja, aber das ist halt, du musst natürlich auch schaffen, dann eine Jugend aufzubauen, die dann am Ende auch bei dir im Verein bleibt und nie, wenn du halt Herren spielen musst, dann sagt, na, dann gehe ich halt, ja, in irgendein anderes, in andere Stadt, wo ich, also ich arbeitstechnisch besser dran bin, wo ich einen guten Football habe und so, das hat's ja auch immer noch das Problem.
Ja. Und das ist halt auch alles Aufwand und Geld, ne? Also zum Beispiel, dass die Dresden Monarchs einen großen Etat haben oder sowas, für den Verein, ist ja offensichtlich, aber nie wie alle denken, wird das alles in die erste Mannschaft gesteckt. Ganz im Gegenteil. Da sind ja so viele Teams und die irgendwie, keine Ahnung, Trikots brauchen, Ausrüstung brauchen, Fahrtgelder brauchen. Ich glaube, dass wir dann noch mit die höchsten Ausgaben an andere Teams haben, weil wir eben so ein großer Verein sind. Und in Potsdam zum Beispiel gibt es halt keine U20 mehr, oder? War das? Ich glaube, die ist
Die haben jetzt ihre oder? U20 abgemeldet, weil sie sich die angeblich nie leisten können.
So, und da frage ich mich halt.
Aber das sind jetzt ganz auch, viele neue Spieler rein.
Da haben wir halt keine Informationen. Es gibt natürlich auch irgendwelche Sponsorengelder, die halt zweckgebunden sind oder sowas. Ne? Da kannst du machen nichts, aber das sind so Sachen.
Ja, aber auch über das Thema kann man groß, breit und lang debattieren und wird wahrscheinlich am Ende nie zu einer guten Lösung kommen, weil es für alles für und wider gibt.
Also wie gesagt, weil Jugendarbeit kostet halt auch einfach Geld und Zeit.
Dann wollen wir doch gerne mal schon auf das kommende, auf den kommenden Samstag schielen, auf den 25. 15 Uhr im Camillo UGI Sportpark Mark Leberg, der Sachsen Bowl in der 3. Auflage, dann seitdem wir den wieder neu gefunden haben. Dresden Monarchs gegen die Leipzig Lions. Ja, was erwartet uns dort eigentlich so? Ne? Ich sag mal, die letzten 2 waren ja 2023 und 2025 jeweils die Wins für Dresden. Man hatte ja sonst immer so, vor allen Dingen auf Dresdner Seite, meistens nur die deutschen Spieler spielen lassen. Das hat uns ja unser Headcoach dann schon verraten nach dem wenig aussagekräftigen Testspiel am vergangenen Wochenende. Werden jetzt auch gegen Leipzig die Importspieler durchaus mehr Spielzeit bekommen. Einfach weil man ja auch aus Dresdner Seite da mal ein bisschen sehen will, wie das funktioniert hat, was man über die Wochen vorher einstudiert hat. Ja, wie ist es so für euch jetzt mit dem Wissen? Dort kommt halt der deutsche Vizemeister mit ordentlich Manpower auch aus A- und E-Imports. Macht das was mit euch?
Ja, ist geil. Das ist
richtig, ja. Also wir hatten auch ein Vorbereitungsspiel, was jetzt nicht so super aussagekräftig war letzte Woche gegen Oldenburg. Die sind frisch in die 3. Liga aufgestiegen, hatten ihren 3. Quarterback. Das ist als Defense dann nicht so hilfreich. Wenn das Team irgendwie von 7 Handoffs 3 auf den Boden schmeißt, dann hast du als Defense nicht viel Lerneffekt. Deswegen hatten wir schon letzte Woche gesprochen, vor dem Straubing-Ding, dass die Starter von Dresden auf jeden Fall ein Quarter spielen sollen. Das war so der ursprüngliche Plan. Jetzt mit den Vorfällen vom 18. werden wir mal schauen. Also der Schmidt meinte, die werden im Montag sich besprechen und dann bleiben wir im Kontakt, wie dann der genaue Plan ist. Ich würde jetzt aktuell davon ausgehen, aber es ist noch nicht fest, dass wahrscheinlich die eine Starter lang die komplette erste Kapelle von Dresden bekommen werden. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir nicht eingelullt werden, weil wir bei uns im Team, sag ich, für die DB ist das wichtig, die sehen im ersten Spiel, kommt Minden mit 4 Amerikanern auf Receiver. Und im Training immer nur gegen Deutsche trainieren, es ist halt doch ein Unterschied. Auch wenn unsere deutschen Jungs gut sind, der amerikanische Speed ist nochmal, die bewegen sich einfach anders. Also die sind nicht grundlos Imports, diese Menschen. Die werden dafür nicht bezahlt, weil jemand zu viel Geld hat, sondern weil die hoffentlich qualitativ besser sind, als was man so in der Region findet an Leuten. Für uns ist das ganz wichtig, diesen Speed zu sehen, aber auch einfach mal gegen eine richtig starke O-Line zu spielen. Auch gerade die Deutschen, also wenn wir Dresdner O-Line, das ist ja der Part an der Offense, wo wirklich die meisten Deutschen noch auf dem Feld sind. Ich glaube, 4 Deutsche haben jetzt gestern gestartet.
Es kommt immer ein bisschen drauf an. Also wir haben ja als Center Hermann Schramm und Johann Bachhofner, die sich da immer so ein bisschen abwechseln. Der E-Import für Guard und Center ist noch nie da. Der kommt erst nach dem Testspiel. Ja, Aaron und Mosti sind ja gesetzt.
Ist
der
Spanier?
Ja, der Spanier, genau.
Aber ich weiß aber nie, ob der Starter ist, keine Ahnung.
Naja, das muss man ja auch noch sehen, aber der ist definitiv aktuell noch nie da. Und Aaron und Mosti auf jeden Fall ja eine unserer Säulen in der Offensive Line.
Also 3 sind auf jeden Fall Deutsche.
Und gestern Timo, ich habe den Namen vergessen, Timo Wiorek. Genau, der ist auch Deutscher, oder?
Richtig, genau, der ist aus der Jugend hochgekommen. Und Nico Katschmann haben wir auch noch, der hat dann auch später im Spiel noch gespielt.
Und ja, ich hatte nur den Insta-Post gesehen, da waren, glaube ich, 4 Deutsche drauf.
Also, aber das stimmt, ist auch für uns gut, in der Rotation einiges, ist schon Großteil Deutsch tatsächlich.
Aber das ist für uns auch wichtig, dass wir eine richtig gute O-Line nochmal sehen, die uns auch physisch fordern werden in der Line, dass wir einfach mal auch andere Looks sehen. Also unsere O-Line spielt ja ihr Zeug, die spielen quasi auch immer die gleichen Techniken, siehst du im Training immer wieder, und dann ist einfach mal eine andere Technik sehen, nochmal eine andere Füße spüren, das wird für uns super gut zu sehen.
Das und Dominik, du aus Spielersicht, du hast schon kurz verlauten lassen, geil oder freust dich drauf?
Ja, absolut, na klar. Gerade als DB, ne? Also wenn wir jetzt mal gegen eure Imports spielen, erwarte ich auch ein bisschen mehr Passgames, natürlich für mich hat DB schön. Und macht dann halt auch einfach mehr Spaß, wenn die Competition höher ist, ja.
Ja, das könnte ich schon sagen. Randy Moss ist schon krass, das was er in den
Sweat Drives gezeigt hat. Randy Moss schon, aber
Tigo Moss, Entschuldigung, ja. Also Tigo Moss, der ist schon nie ohne auf jeden Fall.
Das sah gut aus gestern, ja.
Und aber auch hier, ich glaube, der erste größere, längere Catch war von Anthony Tittle, ja, und von uns im Homegrown-Spieler, der ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen.
Gut, die alle.
Ist halt auch wichtig. Ja, ich finde es immer wichtig, so wie wir es auch gesagt haben, dass man in der Preseason auch nochmal gegen ordentlich Speed antritt, dass man nicht im ersten Spiel so ein bisschen dasteht, noch so ein bisschen im Halbschlaf ist, weil Testspiele liefen ja so Larifari und wie auch immer. Dementsprechend freue ich mich mega drauf. Plus, ich habe eine Wette mit Marius, die kann ich jetzt einfach nicht verraten, die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und wenn ich die gewinne, dann kriege ich was ganz Tolles, dementsprechend freue ich mich doppelt, ja.
Okay, das sprechen wir nach dem Spiel mal
miteinander. Das sprechen wir gerne nach dem Spiel drüber, ja.
Ich weiß auch von unserem Offense-Koordinator, dem habe ich auch logischerweise viel Kontakt, der freut sich auch sehr, dass er mal eine andere Defense sieht, auch also unsere D-Line steht nur aus deutschen Spielern, der würde das sehr gut auch mal, also der kanadische Import sah ganz gut aus gestern, dann weiß ich, dass in Mitte da Matti und Hauschi kommen, das ist auch andere Bretter, gerade was Erfahrung angeht, wir haben gute Noses, aber nicht sehr erfahrene Interior-Defense-Linemen, das wird für unsere Interior-O-Line. Da kommt mit Hauschi einfach viel Power an, mit Matti kommt Power, Technik und Erfahrung gebündelt. Das wird für die ein richtig guter Test. Und auch für unsere Receiver mal zu sehen, ja, wir haben halt einen amerikanischen DB bei uns. Und dann ist der Plan im Training halt meistens, wenn wir irgendwelche kompetitiven Phasen Ones gegen Ones gehen, dann wird der Ball halt meistens als selten dahin geworfen, wo der Import steht. Ja, wenn dann auf beiden Seiten Import steht, dann muss halt unsere Offense mal umdenken. Das wird uns in der Saison oft passieren, dass wir gegen andere Imports spielen.
Ja, stimmt.
Ich bin auch ganz egoistisch. Ich habe auch massiv Bock darauf, einmal zu sehen, wie unser extrem guter Cornerback One-on-One gegen Tigo aussieht. Will das auch ganz egoistisch als Football-Fan einfach mal, hoffe, Kruse gibt uns dann einen schönen Look mal, dass wir da Single-Zeit mal das One-on-One sehen auf dem Fadeball, so wie gestern der 2. Touchdown von ihm war. Da will ich einfach mal gut on gut einmal gucken, wo wir sind.
Mhm. Ja, und hast ja auch gerade richtig gesagt, also in der Defense Line, da kommt ja dann auch noch Jonas Schultes dazu.
Ja, Schultes kommt auch noch, stimmt.
Ja, das ist schon immer, also das ist schon ein bisschen auch ein vierköpfiges Monster, wenn dann von hinten noch Logan Mobilini als Linebacker mit vorrückt in die Defense.
Ja.
Das ist schon, und wie Logan das auch selber schon mal gesagt hat, er spielt halt einfach 90er-Jahre-Football. Das sieht man auch immer gerne mal wieder. Der kennt da wenig Gnade.
Ja.
Ja. Ansonsten offensiv, ja, ihr habt ja nun mit Quarterback Elliot Boatman, der geht in die dritte Saison bei euch, ne?
Mhm.
Das ist sicherlich auch ein, ja, also persönlich finde ich das zumindest einen ganz großen Vorteil, wenn man Spieler hat, die man über mehrere Saisons mithalten kann, weil es halt das natürlich auch alles ein bisschen einfacher macht, das eigene System dann weiterzuentwickeln. Wie ist es jetzt so für euch persönlich? Wie ist euer Kader generell zusammengeblieben im letzten Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr?
Ich glaube, Defense sind einfach eigentlich alle da geblieben, außer unser amerikanischer Import. Wir haben, glaube ich, einen Cornerback noch, der einfach aus Nähegründen und Arbeitsgründen jetzt nicht mehr da ist. Ansonsten sind wir, glaube ich, noch der gleiche Kader von letztem Jahr in der Defense, meines Erachtens.
Ja, denke ich jetzt auch so.
In der Offense haben wir halt einen signifikanten Abgang.
Und einen sehr großen. Also,
sehr großen, ja, Jan Eisenbraun. Der war letzter Leading Receiver in der GFL 2 als Deutscher. Mhm. Das mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Dann hat auch unser einer Running Back, Christian Möller, die Schuhe an Nagel gehangen, endgültig. Ansonsten ist die Offense auch, glaube ich, konstant geblieben, meines Erachtens. Was natürlich gut ist für uns, weil wir haben einen konstanten Kader, wir haben dafür sehr viele neue Coaches dieses Jahr, also neuen OC und neuen DC. Das insofern mit System kontinuierlich durchspielen ist da schwierig, weil wir natürlich unsere Ideen mitbringen. Aber ich glaube, dass Elliot da ist, schon länger da ist, hilft auch einfach für das Teamgefühl ganz gut, dass er die Leute kennt und weiß, wie er mit Leuten umgeht.
Und da als Detail für die Hörer, der ist ja auch gar kein Amerikaner, ne? Der ist ja Engländer. Er
ist Brite.
Brite, ja.
Ah, das ist immer schon sehr vorteilhaft auf jeden Fall.
Also er ist auch wirklich, wirklich Brite und nicht, hat nicht irgendwie eine britische Oma und dadurch einen britischen Pass. Er ist wirklich der gebürtiger Brite.
ansonsten habt ihr als
Entschuldigung, Jan Eisenbraun hat er gewechselt oder ist der... Ist dann nicht mehr am Team.
Aus welchen ich glaube, ist der retired oder macht er einfach eine Weltreise?
Also er ist retired. Football ist vorbei für ihn. Er möchte jetzt erstmal ein Jahr Abstand nehmen und dann kommt er gerne nochmal als Coach zurück. Das waren seine letzten Worte. Aber als Spieler sollte es erstmal gewesen sein. Gut, wir wissen alle, glaube ich, wie es ist, wenn es vielleicht nach einem Jahr doch nochmal juckt. Ne? Aber das ist jetzt so die Aussage, die wir aktuell haben.
Fragt mal Radko Zoller.
Ja, und dann sind eure A-Imports, sehe ich hier auf Running Back und DB?
Ja, genau.
Sind das nur zwei?
Ja, nur zwei, was wir gerade sagten. Wir sind das Team mit den wenigsten Imports in der ganzen Liga. Mit dreien, also nur zwei A's, spielen wir definitiv da den kleinsten Importkader. Und haben das mit Qualität versucht auszugleichen in der Fürstadtmasse. Also unser Cornerback hat bei West Virginia gestartet und da gut abgeliefert. Malachi ist angekommen, war noch ein bisschen rostig nach dem Jahr Footballpause, aber sieht jetzt einfach jedes Training, dass der eine Schippe drauflegt und unser deutscher Receiver hat mal keinen Spaß beim Training, wenn die One-on-One mit ihm gehen. Da ist einfach zu. Und deswegen ganz wichtig, dass wir jetzt nochmal einen amerikanischen Receiver sehen, der richtig Gas gibt gegen. Und der Running Back, der kam vor anderthalb Wochen erst, also kurz vor unserem Oldenburg-Spiel, hat er noch nicht gespielt gegen Oldenburg, weil Jetlag und das wäre fahrlässig gewesen. Der wird aber auf jeden Fall nächste Woche einsteigen und was ich im Training gesehen habe, das ist kein Freund von Traurigkeit. Malachi, also unser Cornerback hat mir beschrieben wie, naja, er ist ein Linebacker, der die Ball nicht angedrückt bekommt, so vom Running Steel.
Okay.
Okay. Na, da sind wir gespannt. Das klingt auf jeden Fall gut. So langsam gen Ende, ist ja nun auch schon spät und so, ne? Wir gucken alle nochmal auf die Uhr. Jetzt Thema Sachsen Bowl Testspiel. Ist es mehr als ein Testspiel, gerade jetzt so regional bedingt, oder ist es für euch völlig egal, ob da Dresden, Potsdam, München kommt, ist es ein Testspiel?
Möchtest du zuerst beantworten und danach mache ich?
Ja, kann ich machen. Also für mich ist es ein kleines bisschen mehr, also es ist primär Business, aber wie es auch emotional, habe die Verbindung mit Dresden da. Bin aber diesem Verein und allen Leuten, die da waren, mir viel beigebracht haben, super dankbar. War letztes Jahr, glaube ich, viermal im Stadion zum Zuschauen, also so als Fan aus der Distanz ist man nie weg. Ich freue mich sehr, viele Leute zu treffen, mit denen ich Zeit verbracht habe und denen ich ab zu Kontakt habe. Und insofern, im Vordergrund steht ein gutes Testspiel, mit dem, was man im Testspiel halt machen will. Priorität 1, gesund bleiben. Priorität 2, viel ausprobieren. Priorität 3, den Gegner ein bisschen ärgern und mal gucken, wie wir gegen eins der Top 3 Teams in Europa gegenhalten können.
Dominik, für dich?
Ja, also da hängt schon viel dran. Ich glaube, emotional hat es gut getroffen. Das hat einfach viele Anläufe. Ne? Einmal, weil man gegen Freunde spielt, gegen alte Bekannte. Das ist immer sehr motivierend natürlich, wenn man sich keine Blöße geben. Ja, und generell, ich glaube, so mit Dresden, Leipzig, dem Sachsenbowl, wenn man da so eine kleine Rivalität sieht, die natürlich ein bisschen unausgeglichen ist, jetzt vielleicht vom aktuellen Machtverhältnis, aber das pusht einen irgendwie nochmal. Also als Underdog, kann ich ja so sagen, habe ich schon Bock, Dresden richtig zu ärgern, ja. Also bei mir steht Punkt 3 vielleicht ein bisschen höher. Ne?
Sehr schön. Okay, dann cool. Freuen wir uns auf jeden Fall. Erik, hast du noch was?
Nee, ich wollte nur sagen, am 25.04., Leute, geht da hin zum UGI Sportpark Markkleeberg?
Camillo, genau. Uchi Sportpark.
Camillo Uchi. Ja. Ihr seid dort neu, kann das sein?
Seit letztem Jahr.
Seit letztem Jahr schon, okay. Genau, ansonsten ist am 9.05. dann euer erstes reguläres Saisonspiel gegen die Minden Wolves, auch ein Heimspiel. Mhm. Würde ich jetzt sagen, geht da hin, aber alle Dresdner-Fans, die das hören, geht da nicht hin, weil da ist auch unser Eröffnungsspiel, der Sparkassen Game Day gegen Braunschweig. Mhm. Aber natürlich alle Leipziger dürfen gerne da hinkommen und alle aus dem Umland. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Saison und eine verletzungsfreie Saison für dich, Dominik, natürlich. Dankeschön. Und ja, viel Spaß einfach, ne?
Danke, Spaß. Wir sehen uns nächste Woche natürlich auch, genau.
Dankeschön. Danke, dass ihr heute hier wart. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag dann live im Stadion. Erik und ich werden da sein. Noch ein Hinweis für euch da draußen. Die Auswärtsfahrten starten auch natürlich wieder durch. Es gibt die erste Auswärtsfahrt nach Leipzig, auch wenn es keine lange ist. Es wird leider keinen großen Bus geben, da es zeitlich dort schwierig war, einen zu bekommen. Es gibt aktuell 2 kleine Neunsitzerbusse, die verfügbar sind. Meldet euch also schnell bei Nico. Der macht das dieses Jahr in Eigenregie. Ihr wisst Bescheid, ihr habt es sicherlich auch schon gelesen. Und ansonsten, ja, danke, dass ihr heute da wart. Wir sehen uns am Samstag und bis dahin meldet sich Marius nochmal.
Ja, heißer Tipp, kommt mit Zug und Öffis. Die Parksituation ist maximal bescheiden dort vor Ort. Oh, okay. Also, aber ihr könnt bis zum Leipziger Hauptbahnhof fahren, wie Dresdner Fans, dann dort in die S-Bahn einsteigen, nach Markkleeberg, und dann lauft ihr 10 Minuten bis zum Stadion. Super entspannt.
Oder ihr macht es genauso, wie Marius gesagt hat. Wunderbar, danke für den Tipp. Und ja, dann... Wir verabschieden uns heute hier zu viert gleich wieder und an alle anderen, wir sehen uns am Samstag. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao. Ciao.